Ja, unser Herr ist wirklich, wirklich groß und unfassbar. Und ja, wir sehen ja auch, wie er arbeitet. Er schickt den Helmut nach in die Ukraine, dass die Geburtstagsvorbereitungen gut ablaufen und vorbereitet werden können. Und jetzt steht halt da ein Reservist vor euch. So, ja, ich möchte dem Herrn Jesus danken für die Einladung an uns alle, hier da heute den Gottesdienst zu feiern, mit ihm gemeinsam. Er ist mitten unter uns und er freut sich über jeden Einzelnen, der da ist. Ich möchte ihm auch danken für die Gnade und dass er uns diesen Gottesdienst in aller Freiheit feiern lässt. Wir haben keine Einschränkungen irgendwelcher Art, hier zusammenzukommen. Ich möchte ihm danken für die Gemeinde, die er vor 27 Jahren zusammengestellt hat, zusammengewürfelt hat. Und ich möchte ihm danken für unsere Kinder und Jugendlichen, die jetzt da unter uns und oberhalb in ihren Kindergottesdiensten mit der guten Nachricht versorgt werden. Ich möchte ihm danken für alle Kindermitarbeiter, die da ihren Dienst tun und enorm viele gute Samen aussehen. Und ich bitte ihn jetzt um eine gesegnete Zeit, dass sein Heiliger Geist mich führt und mir die richtigen Worte gibt. Ich bitte auch den Herrn Jesus für Bewahrung, für den Helmut, die Annette, den Andreas auf ihrer Reise in die Ukraine und beziehungsweise für ihre Rückreise. Und es ist einfach großartig. Das letzte Lied ist immer so durchdringend, wenn wir singen, so groß ist unser Gott. Und dieser Jesus hat uns zu seinen Nachfolgern gemacht. Und Jesus nennt uns seine Freunde. Welch ein Vorrecht ist das? Der zur Rechten Gottes sitzt und dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden, das übersteigt mein Vorstellungsvermögen total. Dieser Herr nennt mich Freund, nennt euch Freunde. Und es ist ein großes Vorrecht, dass wir hier zusammen sein dürfen. Einfach deswegen, weil er alles für uns gegeben hat. Und nun möchte ich mit meinem Thema anfangen. Und als erstes möchte ich euch gern eine Frage stellen. Und zwar, vielleicht könnten jene die Hand kurz heben, die im Alter so zwischen 17 und 30 sind. Zwischen 17 und 30. Gut. Das heißt, alle anderen sind jetzt somit 30 plus. Ja. Schön wär's. Ja. Aber es kommt ja darauf an, was nach dem Plus kommt. Ja. Das ist ja der Haken an der Sache. Und wenn ich mich so umschaue, alle jene, die da bei der Gründung der Gemeinde dabei waren, dort ist das Plus, oder diese Zahl nach dem Plus schon ganz schön angestiegen. Und wir reden jetzt dann schon von 60 plus. Ja. Aber in Gottes Reich hat das alles seinen Platz und er ist Herr der Zeit. 2010 sind meine Frau und ich Großeltern geworden. So gleich im Doppelpack, es waren Zwillingsmädchen. Und ich war damals noch im Beruf ziemlich eingespannt und habe zwar das registriert, dass ich jetzt Großvater bin, aber das hat noch nicht so wirklich, ist nicht in die Tiefe gegangen. Und jetzt bin ich schon fast ein Jahr in Pension und das gehört zum Großvater dazu, dass der in Pension ist. Und nachdem der ganze Trubel von der Firma abgefallen ist, mit den Monaten jetzt, habe ich mich auch damit ein bisschen auseinandergesetzt. Und das Tüpfelchen auf dem I war jetzt vor einigen Monaten, als unsere beiden Mädels den siebten Geburtstag gefeiert haben, da sind sie im Garten im Trampolin herumgesprungen, ganz toll, am Räder geschlagen und weiß ich was alles. Und wie sie dann fertig waren, habe ich ihnen natürlich meine Bewunderung zum Ausdruck gebracht. Und dann sagen sie, ja, das können Opas nicht, die sind alt, zu alt dazu. Naja, und so haben sie mir es eben gesagt, so ganz gerade heraus. Und weil ich jetzt in der Pension ein bisschen Zeit habe und gerne auf die Berge gehe, das mache ich auch immer wieder mit lieben Geschwistern, aber manchmal auch allein. Und wenn man da so bergauf dahin schnauft, da gehen so die Gedanken durch den Kopf kreuz und quer. Unter anderem auch eben dieses Großvatersein. Und irgendwann kam es mir vor, wie wenn Gott zu mir gesagt hätte, schau, du hast Enkelkinder, aber ich habe keine. Und da bin ich jetzt bei meinem Thema angelangt. Gott hat keine Enkelkinder. Er hat nur Kinder. Und als Untertitel könnte man vielleicht verwenden, wir können unsere persönliche Beziehung zu Gott nicht vererben. Man denkt man sich oft, wie gut wäre das, wenn das ginge. Aber Gott will das gar nicht. Er will mit jedem seiner Kinder seine eigene Beziehung eingehen. Und es ist immer sehr bewegend, wenn eine Kindersegnung stattfindet und da dieses kleine Kind sozusagen in die Verwaltung genommen wird als Eigentum Gottes und dann viele gute Worte über diesem Kind ausgesprochen werden, aber auch über die Eltern und auch über die Großeltern. Und so denke ich mir, dass im Reich Gottes jede Altersgruppe so eine bestimmte oder mehrere bestimmte Rollen zu erfüllen haben. Eigentlich mit dem Zweck, dass das Reich Gottes gebaut wird und dass die Zahl der Gotteskinder mehr wird. Und wenn wir jetzt gesehen haben, die Jahrgänge so zwischen 17 und 30, die sind nicht sehr zahlreich vertreten unter uns. Die große Mehrzahl ist entsprechend älter. Und wenn man sich da überlegt, ja, was sollen die Älteren jetzt da tun? Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber jetzt vielleicht auf einen Satz reduziert, könnte man sagen, wir sollen unsere Beziehung mit Jesus in Liebe und Weisheit vorleben. Den eigenen Kindern, den eigenen Enkelkindern, anderen jungen Leuten, wie zum Beispiel in den Kinderdiensten. Und das ist eine menschlich gesehen eigentlich unmögliche Aufgabe. Wir brauchen so viel von Gott dafür und vor allem im Umgang mit den jungen Leuten enorm viel Weisheit. Aber wir finden schon in der Bibel ziemlich am Anfang im 5. Buch Mose so eine Anweisung, damals an die Israeliten, im 5. Buch Mose Kapitel 6, in den Versen 5 bis 7 können wir lesen, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Das heißt, eigentlich im ganzen Bereich des Lebens, was alles da angeführt ist. Und im Psalm 90 können wir lesen, das ist ein Gebet des Mose in den Versen 16 und 17. Zeige deinen Knechten deine Werke, Herr, und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Und das ist ein Gebet, um um Unterstützung, dass wir das, was Gott uns zugeordnet hat als ältere Generation, auch wirklich so vollbringen mögen, wie er es sich vorgestellt hat. Und weil ich vorhin gesagt habe, in Liebe und Weisheit vorleben, da ist die Weisheit ein großer Faktor da drinnen. Und im Psalm 111 habe ich gefunden, in Vers 10, der Anfang aller Weisheit ist die Ehrfurcht vor dem Herrn. Wer sie pflegt, bekommt vielfache Einsicht, sein Lob bleibt ewig bestehen. Und gerade als Großeltern sind wir zu unseren Enkelkindern so ein bisschen auf Distanz, weil wir die nicht im gleichen Haus vielleicht wohnen oder doch weiter entfernt sind. Und man ist in diese täglichen Routinen und den täglichen Stress nicht so wirklich eingebunden. Man kann die Dinge so ein bisschen aus Distanz sehen und ja, und in Weisheit vielleicht die eine oder andere Hilfestellung gewähren. Ich meine, der Salomo hat als zukünftiger König Israels auch um Weisheit gebeten. Das geht es natürlich um andere Dimensionen. Aber im Prinzip ist eine Familie auch so ein kleines Königreich. Und in den Sprüchen 1, da steht, dies sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, um zu lernen Weisheit und Zucht und zu verstehen verständige Rede, dass man annehme Zucht, die der klug macht, Gerechtigkeit, Recht und Redlichkeit, dass die Unverständigen klug werden und die Jünglinge vernünftig und besonnen. Wer weise ist, der höre zu und wachse an Weisheit, und wer verständig ist, der lasse sich raten, dass er verstehe Sprüche und Gleichnisse, die Worte der Weisen und ihre Rätsel. Und zum Schluss, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und das hat mich schon sehr beschäftigt, weil dass die Ehrfurcht vor Gott eine wichtige Sache ist, das ist verstandesmäßig schon klar. Aber dass sie auch so im Herzen drinnen fest verankert sein muss, dass diese Ehrfurcht vor Gott die Quelle der Weisheit ist, die, denke ich, ja ein jeder von uns braucht. Das ist mir erst bewusst geworden, wie ich das wirklich gelesen habe und wie ich gesehen habe, welche positiven Auswirkungen aus dieser Weisheit herauskommen können. Und in Sprüche 3 ist da die Rede vom Segen der Gottesfurcht und Weisheit. Mein Sohn, vergiss meine Weisungen nicht und dein Herz behalte meine Gebote, denn sie werden dir langes Leben bringen und gute Jahre in Frieden. Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen, hänge meine Gebote an deinen Hals und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. So wirst du Freundlichkeit und Klugheit erlangen, die Gott und den Menschen gefallen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in all deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Das ist natürlich allgemein gültig, aber wie ich vorher gesagt habe, unserer zukünftigen Generation unsere Jesus-Nachfolge vorleben in Liebe und Weisheit, da sind wir genau dort auch wieder. Dass wir auch als Ältere uns bewusst machen, wie, in welcher Weise wir den Jüngern etwas mitgeben, wann wir jemand etwas mitgeben, damit wir mit Ratschlägen niemand erschlagen oder verletzen. Und das braucht Sensibilität. Und da können wir im ersten Korintherbrief noch was finden. Das ist natürlich nur bruchstückhaft. Man findet sehr, sehr viel in der Bibel drinnen. 1. Korinther 2, Vers 12 sagt uns, wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, welche menschliche Weisheit lehren, sondern mit Worten, die der Geist lehrt. Und das zeigt, da hat mir gezeigt, da in der Vorbereitung, dass dieser wertvolle Dienst an den jüngeren Generationen eine enorme Herausforderung ist für meinen Lebensstil, für das, was ich tue, was andere sehen, was meine Kinder, meine Enkelkinder sehen. Ich kann es ja sonst nicht vorleben. Mit Worten kann man einiges erreichen, mit Vorleben weit, weit mehr. Und auch die Eltern, die im Kinderstress, im Erziehungsstress stehen, brauchen viel, viel Weisheit. Und im alltäglichen Leben geht es oft sehr, sehr schnell und man muss Entscheidungen treffen oder Aussagen machen oder Korrekturen anbringen. Das muss oft sehr, sehr rasch gehen. Und um das bewältigen zu können, hat der Jesus auch uns gesagt, dass wir aufeinander angewiesen sind, auf Worte von anderen, auf Gemeinschaft mit anderen. Und die Gemeinschaft mit anderen, die kann oft eine sehr, sehr segensreiche Zeit sein. Ich denke da an die Apostelgeschichte 2, die jetzt ja gerade in der Bibellese dran war. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Unsere Gemeindestruktur hat Hauskreise als Standbein. Gottesdienste, gemeinsamer Standbein, Hauskreise, Standbein, Seminare und so weiter. Und ich denke, dass es eine ganz gute Möglichkeit ist für alle, die irgendwo auch jetzt spezifisch mit Kindern zu tun haben, in Hauskreisen sich über diese Dinge auszutauschen, zu beten, über Probleme, die in der Erziehung auftreten, die im Umgang mit jungen Leuten auftreten. Für unser Hauskreis hat noch 3 aktive Leute, die im Schuldienst stehen. Wir beten regelmäßig dafür, dass Schüler, die ihnen anvertraut werden, vor den Herrn gebracht werden und so weiter. Es gibt da ganz viele Möglichkeiten und ich möchte jetzt eigentlich ein bisschen Werbung machen. Das alles, diese Schätze, die in den Hauskreisen brach liegen oder da sind, zu nutzen, um in der Beziehung zum Herrn zu wachsen und die alltäglichen Probleme durch die Hilfe anderer eben auch besser in den Griff zu kriegen. Und ich denke an die Zeit, die dafür notwendig ist. Natürlich gibt's da oft Probleme mit wann kann ich mich loslösen und so weiter. Und wie ich in den 80er Jahren so ein junger Christ war, da ist mir mal von Dr. Buchholz eine Kassette in die Hände gekommen, wo er drüber referiert hat über Beruf christliches Leben, wie das alles unter einen Hut zu kriegen ist und so weiter. Und da hat er eine sehr provokante Aussage gemacht damals: Du hast deine Prioritäten richtig zu setzen. Das ist leicht gesagt, das ist schwer getan, aber ich habe dann nach geraumer Zeit erkennen können, dass es für mich damals wirklich ganz wichtig war, die Sache Gottes an erste Stelle zu stellen und mich einzulassen darauf, dass er die anderen Prioritäten korrekt wieder hinrichtet, dort, wo sie sein sollen. Und so ermutige ich alle, die noch in keinem Hauskreis sind, vielleicht sich mit anderen zu treffen, um auszutauschen, um zu wachsen aneinander und im Wort Gottes. Und jetzt komme ich zurück zu unseren Kindern und Jugendlichen. Ich erinnere mich an ein schönes Zeugnis, das der Johannes oder die Ingrid bei einem der letzten Hauskreisleitertreffen gesagt haben. Und zwar gibt es ja jetzt schon Kinder aus der Unitas-Lernwerkstätte, die in weitere Schulen gegangen sind, weiterführende Schulen besuchen jetzt. Und da gibt es Rückmeldungen und die hat uns der Johannes mitgeteilt. Und da ist gesagt worden, ja, die sind diszipliniert. Die tun, was der Lehrer sagt. Das war also ganz, ganz erstaunlich für die Lehrer in diesen anderen Schulen. Und das ist ein enorm gutes Zeugnis dafür, dass die Betreuung und die Führung dieser Jungen, dieser Kinder solche Effekte in der Welt hinterlässt. Und das ist auch unsere Aufgabe, dass wir junge Leute damit darin bestärken, dass sie Autorität anerkennen, dass sie wissen, da gibt's eine oberste Autorität, die für uns alle unser Vater im Himmel ist, aber da gibt's auch Autorität im täglichen Leben, die zu akzeptieren ist. Und da können wir durch Vorleben und Vorzeigen doch einen wesentlichen Beitrag dazu leisten. Jugendliche, und wir haben ungefähr an die 30, so zwischen 10 und 16, 17, die sitzen gerade da unten in ihren Kindergottesdiensten. Brauche ich ja niemand erzählen, die kommen in das Alter, wo sie selbstständig werden, wo sie dann beginnen, alles besser zu wissen und so weiter. Und auch da finden wir in der Bibel, weil sie ja so ein ehrliches Buch ist, eine Stelle, ja, wo über Jesus berichtet wird. Ihr kennt die alle. Da war das Passafest, alle sind dorthin gezogen. Jesus war 12 Jahre alt und dann war das Fest vorbei und alle sind heimgegangen und irgendwann sind Maria und Josef drauf gekommen ist, ja, der Jesus ist nicht da. Und ihr wisst, wie es weitergeht, sie sind zurück und fanden ihn dann im Tempel unter den Gesetzeslehrern und der ist einfach abgehauen. Er hat nicht wie ein ordentliches Kind zu seiner Mutter und zu seinem Vater gesagt, ich gehe jetzt dorthin, sondern er war einfach weg. Aber er wusste, wo er hinging und das war ihm so wichtig, dass er sich nicht abgemeldet hat. Und als sie ihn dann fanden, dann sagte er zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? So ganz. Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und was lesen wir da, was hören wir daraus? Er hat seine Berufung gefunden. Er hat gewusst, er muss dort sein, wo sein Vater ihn haben möchte. Interessant ist, dass nur der Lukas davon berichtet, weil er ja sein Evangelium in Berichtsform schreibt für seinen Freund. Wir haben von der Kindheit Jesu vorher nichts gehört und danach bis zu seinem wirklich öffentlichen Wirken auch nicht wirklich etwas. Aber diese eine Stelle wird berichtet in der Bibel. Und ich denke, dass das auch gedacht ist, dass wir daraus was sehen können. Dass wir daraus sehen können, wie sich einfach Jesus entwickelt hat und was er getan hat. Und wenn man da nachschaut, in der Bibel findet man dann auch noch im Psalm 128 so ein Bild über die Heranwachsenden. Da heißt es, wohl dem Menschen, der dem Herrn ehrfürchtig begegnet, auf seinen Wegen geht. Deine Kinder sind wie Ölbaumpflänzchen rings um deinen Tisch. Und wenn diese Ölbaumpflänzchen dann größer werden, dann findet man gleich im Psalm 127 nochmals, deine Söhne in ihrer jugendlichen Kraft sind wie die Pfeile in der Hand des Helden. Also zwischen dem Ölbaumpflänzchen und dem Pfeil mit jugendlicher Kraft, da ist schon was geschehen. Und genau in dieser Phase entscheidet sich oft, wie dieser junge Mensch weitermachen wird, weitergehen wird. Und das ist auch oft die Zeit für uns Eltern, wo wir teilweise unsere Pfeile, wie es da steht, loslassen müssen. Und ich denke da zurück, ich bin seit die Gemeinde besteht so in der Kinderarbeit tätig. Und in den späten 90er Jahren war ich 4 oder 5 Mal mit Jugendlichen auf Sportwochen unterwegs. Das war eine ganz tolle Zeit. Und da haben wir von der Familie Schlederer einmal einen Kleinbus bekommen, den haben wir vollgestopft mit Jugendlichen und Gepäck und Fahrrädern und sonstigem und sind eine Woche nach Saalfelden gefahren, wo österreichweit über Athletes in Action eine Jugendsportwoche stattfand. Und das war für mich persönlich, aber auch für die Jugendlichen ein außerordentliches Erlebnis. Jugendliche zwischen 13 und 16, 17 aus ganz Österreich, aus verschiedensten Gemeinden sind dort zusammengekommen, um am Vormittag und am Nachmittag Sport zu betreiben. Da gab es viele Möglichkeiten zu nutzen. Und am Abend war dann ein geistliches Programm mit einer aus den Jugendlichen zusammengestellten Lobpreisband, mit einem bestimmten Thema und so weiter. Und man hat gemerkt, da hat die Atmosphäre geprickelt drinnen. Das war, die waren weg von zu Hause, die waren weg aus ihrem gewohnten Nest, in dem haben sich ausgepowert am Vormittag und am Nachmittag und am Abend war dann der Kopf offen, um die frohe Botschaft aufzunehmen. Und einige, die ja hier sitzen, die waren auch damals auch dabei und können das bezeugen. Aber die Wirkung auf die Jugendlichen, die konnte man spüren. Man konnte spüren, wie sie bestätigt durch andere sich entschieden haben, Schritte zu gehen in ihrer persönlichen Beziehung zu Jesus. Andere wieder, die von Jesus nur vom Hörensagen gehört haben, haben sich entschlossen, ihr Leben dem Herrn anzuvertrauen. Und ich war da 4 oder 5 Mal in den aufeinanderfolgenden Jahren dabei. Es hat mich natürlich etwas gekostet. Eine Woche Urlaub, vorher 5, 6 Vorbereitungstreffen, jeweils am Abend, damit das alles klappt und funktioniert. Aber der Lohn oder die Frucht, die man gesehen hat, die war schon ganz, ganz gewaltig und hat diese, ich möchte nicht sagen Strapazen, aber das, was es mich gekostet hat, bei weitem übertroffen. Und so möchte ich jetzt einen jungen Mann bitten, den Clemens, der uns vielleicht ein bisschen was erzählen kann über das Erwachsenwerden im Glauben. Er war auch einer, der bei diesen Sportwochen da mehrmals dabei war. Bitte, Clemens, sei so nett und erzähl uns was aus deiner Sicht.
Ja, danke. Ich habe jetzt nicht unbedingt ein dramatisches Bekehrungserlebnis, was ich euch jetzt weitergeben kann, aber ich glaube, da geht es eh vielen, die hier sitzen, so, und ich möchte euch ja kurz von mir erzählen. Ja, ich bin in der Generation zwischen 17 und 30 schon ein bisschen draußen, also gehöre eher zu den Jüngeren, aber wie der Erich mich gefragt hat, ob ich was sagen will, habe ich halt ja, kurz nachgedacht und meine Jugend und Kinderzeit so mal durchgedacht und kann mich schon erinnern, dass ich eigentlich sehr gerne in die Gemeinde gekommen bin, weil vor allem meine Freunde und so auch da waren und dass ich ja auch immer wieder eigentlich Gotteserlebnisse gehabt habe. Und an eins kann ich mich erinnern, da waren wir in St. Gilgen als Jugendgruppe und haben dort ja so ein Jugendwochenende verbracht. Und da war an einem Abend die Möglichkeit, sein Leben bewusst Jesus zu geben. Und ich kann mich erinnern, wie das auf mich eingewirkt hat und wie der Heilige Geist da in mir was verändert hat. Weil am nächsten Tag, am Vormittag, war dann so eine stille Zeit, wo jeder ja sich irgendwo am See verteilt hat und Zeit mit Gott verbracht hat. Und da ist ja ganz bewusst in mir diese Entscheidung für Jesus irgendwie ganz tief in mein Herzen gefallen. Die habe ich dann danach natürlich immer wieder erneuern müssen, wie es ganz normal ist als Jugendlicher und auch Erwachsener. Und ja, ich habe jetzt nicht so dieses vom Saulus zum Paulus, aber wie ich auch den Glauben eigentlich stark erlegt habe, ist auch, was der Erich schon erwähnt hat, durch das Vorleben der Eltern einfach. Da ich ja schon von klein auf eigentlich immer mit Gott zu tun gehabt habe, habe ich durch meine Eltern auch erleben dürfen, dass der Glaube, dass Gott nicht der Grund ist, dass wir am Sonntag irgendwas zu tun haben, sondern dass das eigentlich mit meinem ganzen Leben was zu tun hat. Und ich habe einfach erlebt, dass meine Eltern ja bei jeder schwierigen Entscheidung einfach Gott auch mit eingebunden haben. Ich kann mich erinnern, da war mal das Thema, wir sollen Flüchtlinge aufnehmen. Das war eine äthiopische Frau, die Heimanut. Da waren die Meinungen verschieden, glaube ich. Nehmen wir es auf, nehmen wir es nicht auf. Und es war für uns als Familie auch natürlich eine markante Entscheidung, ob wir jetzt da wen mit ins Leben hineinnehmen sollen. Und da waren sicher verschiedene Meinungen dann da. Aber irgendwie haben wir uns alle, glaube ich, bei Gott getroffen und das einfach mit Gott diese Entscheidung getroffen. Und die war dann auf jeden Fall die richtige. Und wir haben sie dann aufgenommen. Ja. Und es erinnert mich eigentlich da jetzt an kindheitsmäßig zurück, dass das schöne Zeiten waren und ich das auch sehr genossen habe. Und ja, ich habe halt erlebt, dass ich viel miterleben habe dürfen durch meine Eltern und irgendwann kommt man an den Punkt und will oder muss eigene Entscheidungen treffen. Und da bin ich meinen Eltern dankbar, dass sie mir eigentlich zum Beispiel dann Richtung Berufswahl eigentlich total freie Hand und mir nicht irgendwie vorgeformt haben, was ich einmal werden muss, weil das gehört sich so, sondern ich habe da recht freie Hand gehabt und habe dann auch bei meiner Berufswahl einfach auch mit Gott gehadert und hin und her, weil nach dem Bundesjahr eigentlich wirklich nicht gewusst habe, was ich machen soll und habe dann auch mich entscheiden dürfen und es ist eigentlich zum Segen geworden, weil ich ja gleich in der Nähe bei uns auch eine Arbeitsstelle gefunden habe. Mein Chef ist bekennender Christ und es ist echt zum Segen geworden. Ja, und jetzt bin ich eigentlich von der Kinderseite auch schon auf die Elternseite gerückt und jetzt stehe ich wieder vor neuen Herausforderungen. Ja, und bei unserem Klo hängt ein Satz, den möchte ich bei meiner Erziehung wirklich ernst nehmen und der heißt: Wenn sie klein sind, gib ihnen Wurzeln und wenn sie groß sind, gib ihnen Flügeln. Und das möchte ich ihnen vorleben, diese Wurzeln in Gott zu geben und sie dann rechtzeitig ja aus dem Nest stoßen und ihnen Flügeln geben. Und ja, wir werden unser Bestes geben und ja, das kurz zu mir.
Ja, danke, Clemens. Es ist ganz wichtig, dass man so authentische Berichte hört und miterleben darf, wie es einem jungen Mann gegangen ist auf diesem Weg. Zu diesen Sportwochen möchte ich noch einmal zurückkommen. Da liegen hinten auf dem Infoständer solche Prospekte auf. Also ich denke, dass es noch Möglichkeit gibt, junge Leute dort anzumelden. Und man findet alle Details, die notwendig sind, dann da drinnen. Aber jetzt möchte ich euch noch einen Vorschlag machen. Da unter uns sitzen jetzt diese jungen Pfeile. Da hinten stehen auch schon welche. Und ich möchte euch bitten, dass wir einfach, oder dass ich stellvertretend für sie bete, dass sie der Herr wirklich zu seinen Pfeilen machen kann. Ich möchte aber dazu, damit wir auch Namen haben, die jetzt vorlesen, das sind so um die 30 herum, ich mag sie ganz schnell. Da gibt's, das ist jetzt gereiht nach Burschen und Mädchen. Ich fange mit den Damen an. Die Lea, die Vanessa, die Deborah, die Zoe, die Rachel, die Jael, die Judith, die Hanna, noch einmal die Hanna, die Christina, die Rahel, die Ina, die Lea, die Sarah, die Anuk und die Nora. Und bei den Herren gibt's den Christoph, den Maximilian, den Elias, den Noah, den Mark, den Julian, den Jonathan, den Samuel, den David, den Josua, den Johannes, den Dominik, den Lukas, den Tobias, den Manuel, den Raphael, den noch einmal den Daniel und einen Christian und den Valentin. Herr, alle die, ich weiß nicht, ob alle heute da sind, aber sie kennen dich und sie haben von dir gehört und sie tragen dich in ihrem Herzen. Und ich bitte jetzt dich, dass du ihnen persönlich begegnest, dass du sie wirklich Abenteuer mit dir erleben lässt, so dass sie für ihren weiteren Weg ihre persönliche Berufung erkennen können. Und ich segne sie jetzt in deinem Namen. Und ich möchte auch alle Eltern unter uns und alle Großeltern segnen. Herr, segne sie und behüte sie. Herr, lass dein Angesicht über ihnen leuchten und sei ihnen gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf sie und schenke ihnen allen deinen wunderbaren Frieden. Amen.